Denn unsere Funktion ist es, ja, für die Kommunalpolitik eine Instanz zu sein, um Belangen, die eventuell auch ein bisschen schwierig sein können, so eine Instanz zu sein, die ja die Meinungen der MigrantInnen sozusagen vertritt.
Willkommen zum Podcast Melting Pot – Migration im Dialog. In diesem Podcast sprechen wir mit NachwuchswissenschaftlerInnen aus verschiedensten Fachgebieten, die zum Thema Migration forschen. Ein Einblick also in die Migrationsforschung über die Grenzen wissenschaftlicher Disziplinen hinweg. Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen.
Baden-Württemberg ist einer der Bundesländer mit der höchsten Migrationsvielfalt in Deutschland. Mehr als 30% der Bevölkerung haben einen sogenannten Migrationshintergrund. Das sind etwa 3,3 Millionen Menschen. Dazu kommen mehr als 1,6 Millionen AusländerInnen. Damit ist Baden-Württemberg auf Platz 5 deutscher Bundesländer, nach Berlin, Hamburg, NRW und Hessen. Baden-Württemberg hat 2015 ein Landesintegrationsgesetz verabschiedet. Ein solches Gesetz gibt es nur in 4 Bundesländern. Das Ziel: die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund in Bereichen wie Bildung, Arbeitsmarkt und Gesellschaft. Dabei setzt das Land auf den Grundsatz fordern und fördern, der es ermöglichen soll, Integration nicht nur durch Unterstützung, sondern auch durch die aktive Beteiligung der Menschen an der Gesellschaft zu fördern. Der Sachverständigenrat für Integration und Migration hebt hervor, dass der Erfolg solcher Gesetze stark von der politischen Umsetzung abhängt. Ein Beispiel: für die baden-württembergische Vielfalt finden wir in Mannheim. Hier machen Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund nahezu die Hälfte der Stadtbevölkerung aus. Dazu kommen etwa 100.000 ausländische BürgerInnen. Diese Zahlen sind kein neues Phänomen. Schon im 19. Jahrhundert mit der Industrialisierung und dem Wachstum Mannheims als wirtschaftliches Zentrum begannen Menschen aus ganz Europa in die Stadt zu ziehen. Diese Migration setzte sich im 20. Jahrhundert fort, als vor allem sogenannte GastarbeiterInnen aus Ländern wie Türkei, Italien und Griechenland in die Stadt kamen, um in der Industrie zu arbeiten. Heute ist Mannheim ein Paradebeispiel für gesellschaftlich vielfältige Stadtgesellschaft. Die Stadt verfolgt verschiedene Integrationsansätze, um den vielfältigen Bedürfnissen ihrer migrantischen Bevölkerung gerecht zu werden und eine politische Partizipation zu verbessern oder zu ermöglichen, zum Beispiel durch einen Migrationsbeirat. Und genau zu diesem Thema begrüßen wir heute Dr. Andrea Chagas, die Anfang diesen Jahres in den Vorstand des Mannheimer Migrationsbeirats gewählt wurde. Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Melting Pot. Schön, dass du da bist, Andrea.
Vielen Dank, ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Ja, und mein Name ist auch Andrea und mit mir moderiert heute Marina. Hallo Marina.
Hi.
Andrea Chagas ist uns zugeschaltet aus Mannheim, wie sich vielleicht die ZuhörerInnen oder ihr als ZuhörerInnen euch nach der Einführung vielleicht schon gedacht habt. Andrea arbeitet an der Uni Mannheim, zu Teilen ihrer Stelle am Lehrstuhl Allgemeine Soziologie und zu Teilen am EMZES als Forschungsvernetzungsstelle für die DEZIM-Forschungsgemeinschaft. Andrea ist Soziolinguistin und hat ihre Promotion in der Romanistik zu translokalen Netzwerken im Kontext Äquatorialguinea geschrieben. Und weil du, Andrea, eine ehemalige, enge Kollegin von mir bist, freue ich mich besonders, dass wir uns heute und in diesem Kontext wiedersehen und uns über das Thema der Migrationsbeiräte unterhalten werden. Wir steigen wie immer ein mit unseren Entweder-Oder-Fragen. Und liebe Andrea, ich möchte von dir gerne wissen, Neckarstadt oder Lindenhof?
Neckarstadt.
Wo zeigt sich Mannheim?
Ach, sorry, ich dachte, du machst Gott, du musst nochmal machen. Nochmal zurück.
Also Neckarstadt oder Lindenhof, wo zeigt sich Mannheim wirklich?
Neckarstadt.
Das war eindeutig, auf jeden Fall. Dann hast du dich für die Vielfalt entschieden in Mannheim, nehme ich an.
Genau, also ich meine, wenn wir schon sagen, dass es 50% oder fast 50% der Bevölkerung einen Migrationshintergrund hat, dann ist die Neckarstadt auch der Stadtteil, dass ich dafür auch dafür bekannt ist, ne? Und ich wohne auch vielleicht in dem Stadtteil und ich vielleicht auch nicht so ganz unparteiisch die Frage beantworten kann.
Verstehe. Ja, unsere zweite Entweder-Oder-Frage, die wir allen unseren GästInnen stellen, ist ja die Frage Quali oder Quanti. Wo würdest du dich denn eher sehen, Andrea?
Quali, definitiv.
Definitiv, ja. Okay, auch da sehr eindeutig.
Ja. Auch wenn das irgendwie so am Emsys irgendwie ein bisschen anders ist, aber ja.
Du hast ja, also, oder Andrea hat es gerade schon vorgestellt, dass du dich in deiner Promotion mit translokalen Netzwerken im Kontext Äquatorialguinea beschäftigt hast. Magst du uns einmal so kurz, auch wenn das heute nicht unser Fokus ist, erzählen, was so dein Forschungsinteresse war?
Was mich am meisten interessiert hat, erstens war, dass Äquatorialguinea auch innerhalb der Romanistik kaum Aufmerksamkeit erhalten hat bisher. Dass es eigentlich auch sehr diskriminierende und rassistische Hintergründe, auch die das nicht oder das Desinteresse sozusagen damit verbunden wird. Und mein Interesse war auch noch zusätzlich, wie kann ich dann das Wissen, was ich als so ein Kreolkind, ich bin in Paraguay geboren und aufgewachsen, meine Muttersprache ist Yopada, was auch eine Kreolsprache, so eine Mischsprache ist. Wie kann ich dieses Wissen, was ich eigentlich auch bereits in meinem Leben gesammelt habe, in der Wissenschaft dann mit reinbringen und anerkennen, dass es Hybridität gibt in der Gesellschaft, insbesondere auch auf der sprachlichen Ebene. Und das, was wir mit dem kolonialen Erbe, nämlich mit der Sprache, was wir damit tun, auch Teil des Diskurses werden sollte. Wir haben nämlich ein ganz großes Problem in der Romanistik, dass vor allem, wenn wir in Gebieten forschen, die Spanisch zum Beispiel oder Französisch als eine der Sprachen, der Amtssprachen haben, dass es nicht ganz klar ist, wie das tatsächlich erforscht werden sollte, wenn wir beispielsweise den Status der Sprachen in der Gesellschaft erforschen, weil die Sprachkompetenzen sich sehr unterscheiden von dem muttersprachlichen Niveau, was Menschen beispielsweise jetzt in Spanien oder in Frankreich haben. Aber das ist ein Problem eigentlich der Disziplin und nicht der Sprechenden selbst, weil wir haben in einem anderen sprachwissenschaftlichen Gebiet, das wäre die Anglistik, nicht das Problem. Wir haben da in der Anglistik haben wir eigentlich die World Englishes. Das gibt es allerdings für die Hispanidad schon zum Teil, also spanischsprachigen Ländern, aber mit großen Schwierigkeiten trotzdem, was unser Instrumentarium methodischen Umsetzung angeht. Also was mich interessiert hat, war, wie kann ich eine Methode entwickeln, die das Wissen und vor allem das situierte Wissen, was die Menschen zur Verfügung haben, berücksichtigt und deswegen auch die Mündlichkeit heranziehe, um den Status einer Sprache zu untersuchen. Und nicht nur greifbare Artefakte, wie zum Beispiel ein Wörterbuch oder auch eine Grammatik. Weil das ist, was wir im europäischen Kontext vor allem in der Sprachwissenschaft nutzen, um Sprachen oder der Status des Ausbau der Sprache, der Ausbau zu messen. Ja.
Ah ja, okay.
Und ich habe aber dann aufgrund von Corona muss ich ein bisschen so meine Methode weiterentwickeln und mit diesen translokalen Netzen dann arbeiten und mit Menschen, die, also EquatorialguineanerInnen, die in Spanien leben, gearbeitet. Okay. Und dadurch habe ich eigentlich diesen Migrationskontext mit dann reingenommen, um zu zeigen, dass zum Beispiel durch die sozialen Netzen, aber auch durch die Mobilität, das heißt, ich kann ja auch hin und her fliegen, können auch Netzwerke bestehen bleiben und der Einfluss ist dann mutual, ne? Also so gegenseitig, sowohl nach Spanien von Äquatorialguinea als auch von Äquatorialguinea nach Spanien.
Und nochmal zurück zur Ursprungsfrage Quali oder Quanti, was war denn deine methodische Herangehensweise?
Das war eine Triangulation, weil ich auch einen experimentellen Teil dabei hatte mit Audios, die so Stimuli, ich als Stimuli benutzt habe, um eigentlich die dialektale Färbung, die unterschiedliche Menschen haben auf Spanisch zu nutzen, damit sie ich sagen kann, okay, wenn ich zum Beispiel einen Dialekt erkenne, dann muss es ja registriert sein in den Köpfen der Menschen und dadurch muss es ja auch einen gesellschaftlichen Wert haben. Innerhalb das als Beispiel, weil ich weiß, dass es jetzt die ZuhörerInnen mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht viel mit Soziolinguistik und sowas zu tun haben, aber das kann man ganz gut auch in Deutschland hier erkennen. Also wenn wir in einem Gebiet aufwachsen, dann kennen wir eigentlich die Dialekte, die es in dem Gebiet gibt. Und diese Dialekte, wenn wir sie hören, automatisch öffnen sie eigentlich so Fenster sozusagen von unterschiedlichen Stereotypen, die wir mit diesen Dialekten verbinden. Und das haben wir nur, weil es einen gesellschaftlichen Wert für uns hat. Wir können nämlich dieses Wissen nutzen, um sie in einem Gespräch dann in eine Schublade zu stecken oder auch das zu nutzen, um zu wissen, okay, bin ich in Sicherheit oder muss ich jetzt ein bisschen so gucken oder mit wem habe ich denn zu tun? Und diese Erkennungsmechanismen ist es, was ich verwendet habe, um dann der Status des Spanischen zu untersuchen. Deswegen habe ich auf jeden Fall beides verwendet. Ich habe mich aber auf die bei der Auswertung ein bisschen mehr auf das Qualitative konzentriert, weil ich diskursanalytisch dann die ganze Aufnahmen, die ich gemacht habe, untersucht habe.
Ah ja, okay. Ja, du hast jetzt gerade schon so ein paar Schlagwörter genannt, die, glaube ich, auch ganz gut zum Migrationsbeirat passen. Translokale Netze, Wissen, das irgendwie von einem ins andere Land geht und auch so Migrationsbewegungen. Dann sind wir vielleicht wieder in Mannheim, wo ja auch ne super Diversität zusammenkommt in dieser Stadt. Genau, was war denn so deine Motivation dafür, praktisch dieses Amt als Migrations- oder du bist ja sogar Vorsitzende im Migrationsbeirat in Mannheim, dich darauf, ja, dafür zu interessieren und dich da rein zu begeben?
Ich bin nur ganz kurz, ich bin nicht Vorsitzende, ich bin innerhalb der Stellvertretung sozusagen im Vorstand, aber Vorsitzende ist Erich Schimmel. Genau, also nur mal ganz kurz, ich werde mich noch nicht vordrängeln auf die Ebene. Vielleicht ja, in ein paar Jahren.
Das wollen wir natürlich nicht. Ja, ja.
ja, also was war meine Motivation? Also ich bin ehrenamtlich aktiv schon seit Jahren in Mannheim, eigentlich seit meiner Promotion oder während meiner Promotion habe ich mit meinem ehrenamtlichen Engagement angefangen, weil ich gemerkt habe, dass ganz viel von dem Wissen, was wir uns aneignen an der Uni bleibt. Also das ist, ich meine, ich kann unterrichten, ich habe Studis, denen ich dann das Wissen, was ich mir über die Jahre angesammelt habe oder angeeignet habe, weitergeben kann, aber dass es nicht wirklich ein Gespräch gibt zwischen Wissenschaft und Stadtgesellschaft allgemein. Und also ich habe über Jahre dann in Vereinen gearbeitet oder auch zum Beispiel bei der Gleichstellungsbeauftragung hier auch in Mannheim war ich auch als Ehrenamtliche eine Weile tätig. Und im Laufe dieser Zeit war ich dann bei unterschiedlichen Vorträgen oder ich habe sie selbst dann auch gehalten. Und da habe ich eine Ex-Migrationsbeirätin kennengelernt und ihre Arbeit hat mich sehr begeistert und fasziniert. Und da habe ich angefangen, so ein bisschen zu sehen, dass es auch eine andere Art von Ehrenamt gibt, was auch politisch ist. Und da habe ich mich in letztes Jahr dann entschieden, mich zu bewerben, weil ich wusste auch, dass vor allem mit den Stellen, die ich habe, also am EMSES und am DECIM, dass ich auch an der Quelle des Wissens, was hier jetzt gerade so entsteht, mindestens in dem deutschsprachigen Sprachraum sitze und dass ich gerne auch dieses Wissen dann an die Gesellschaft herantragen möchte. Und so kam es dazu, dass ich mich beworben habe. Und ja, jetzt bin ich auch noch Teil des Vorstands, was auch nicht unbedingt direkt meine erste Wahl war. weil ich meine, alle, die ehrenamtlich irgendwas machen, die wissen, der Aufwand wird immer größer und größer. Aber ich muss sagen, bisher läuft das eigentlich ganz, ganz gut.
Und magst du uns nochmal mitnehmen so zum Migrationsbeirat? Was ist das denn eigentlich für ein Gremium und woher kommt das auch so ein bisschen, dass es Migrationsbeiräte gibt?
Also historisch und jetzt nicht nur in Baden-Württemberg, sondern eigentlich allgemein in Deutschland entstanden solche Beiräte, jetzt nicht im Migrationsbeiräten oder Integrationsbeiräten, wie sie heute heißen. Früher hießen sie Ausländerbeiräten, in anderen Bundesländern oder auch andere Städte heißen sie auch immer noch so. Es entstand eigentlich vor allem, nachdem die erste Welle von den GastarbeiterInnen nach Deutschland eingeladen wurden und die ersten Erprobungen, werde ich mal jetzt so nennen, schon abgeschlossen waren und in Deutschland gemerkt wurde, okay, dieses Rotationssystem, was ursprünglich geplant war, funktioniert nicht so ganz. Also es ist nicht so, eine Welle von MigrantInnen kommen, arbeiten eine Weile hier und dann werden sie zurückgehen und wir ersetzen dann sie durch eine andere Welle von Menschen.
Surprise.
Ein bisschen. Aber ich meine, man muss sich auch politisch erproben. Also sind ja, es, es, ist natürlich schade, dass es an Menschen probiert, aber wir lernen ja auch daraus, und was ich gleich auch berichten werde, ergab sich auch aus diesem ganzen historischen Prozess. Genau, und die, als sie gemerkt haben, dass es nicht möglich sein wird, tatsächlich diese Rotation zu etablieren, kamen dann die Familienzuzüge. Ich glaube, so heißt das, oder? Mhm. Zuzug, ja. Und da waren die ersten großen Herausforderungen auf der gesellschaftlichen Ebene, aber auch auf der Verwaltungsebene und auch auf der politischen Ebene, weil es kamen die ganze Familie, also es kamen Kinder, die einerseits auch zur Schule gehen müssen, es kamen dann die Frauen dazu oder die auch Sprachunterricht bekommen sollen, und ja, es kamen ganz viele Herausforderungen, die wir heute ganz gut kennen in der Forschung, und die sind in den unterschiedlichen Kommunen unterschiedlich auch angegangen worden, aber in den 70er Jahren entstanden dadurch die ersten Ausländerbeiräte, in denen die Kommunen eine Plattform sozusagen schaffen wollten für MigrantInnen, in denen sie dann ihre Bedarfe mitteilen können. Das ist dann dadurch, also dass es ohne eine politische Partizipation von den eigenen Menschen, den es betrifft, nicht in Deutschland einfach das Thema Integration vorangetrieben werden kann. Das war aber alles nicht institutionalisiert, und es war natürlich dann eher als eine Antwort zu dem brennenden Thema, wie gehe ich eigentlich jetzt mit dieser Vielfalt um, wie kann ich die Ressourcen auch verteilen, und das mündete dann viele Jahre später aber erst in einem Gesetz in Baden-Württemberg. Berlin war übrigens das erste Bundesland, das ein solches Gesetz verabschiedet hat.
Passt auch irgendwie, würde ich jetzt so spontan sagen, dass das Berlin war. okay, also dann hat das ja eigentlich schon eine sehr lange Geschichte, zumindest jahrzehntelang. Wie, wenn wir nochmal zurück zu Mannheim kommen, wie ist denn da der Migrationsbeirat so ausgestaltet? Wie sieht der aus, und welche Funktion hat der?
Also meinst du jetzt sofort, also den jetzigen Startpunkt oder auch erstmal historisch?
Du kannst gerne auch erzählen, wie in Mannheim der entstanden ist, der Migrationsbeirat, ja genau.
Also der erste Migrationsbeirat in Mannheim entstand im Jahr 2000, und das war auch ausgeschlossen nur für Menschen, die nicht wahlberechtigt sind, also das heißt nicht eingebürgerte Deutsche oder auch nicht europäische BürgerInnen sozusagen, sondern tatsächlich, um dieses Problem der Partizipation entgegenzuwirken. Das war die erste Form sozusagen des Beirates, und 2009 wurde das Ganze dann reformiert. Auch der Wahlprozess, also wie sie tatsächlich dann gewählt werden, wurde verändert, denn zuvor wurden die BeirätInnen von der allgemeinen Bevölkerung gewählt, so wie zum Beispiel auch GemeinderätInnen gewählt werden.
Ja, interessant. Also Menschen, die nicht wählen, werden gewählt von Menschen, die wählen dürfen. Oder wer durfte die dann wählen?
Weißt du? Ich glaube, das war nur der Bevölkerungsanteil, die migrantisch waren. Also da bin ich mir gerade nicht so ganz sicher. Okay. Ich glaube, dass es so war. Falls ich es nicht genau, ne genau, ich habe es gerade nicht genau im Kopf, von wem sie gewählt werden dürfen. Das hat sich aber geändert, und seit 2009 gibt es eine Berufungskommission, die sich von Gemeinderatsmitglieder und unterschiedliche AkteurInnen innerhalb der Stadtgesellschaft sich zusammensetzt, und die wählen sozusagen jetzt einen neuen Migrationsbeirat. Und über die Jahre auch, vor allem das ist aber jetzt schon mit der Einführung des Partizipation- und Integrationsgesetzes in Baden-Württemberg, erhielt dann auch tatsächlich der Migrationsbeirat in Mannheim die höchste Form sozusagen der Beteiligung, weil Mannheim hat, also wir haben alles außer das Stimmrecht, aber wir können auch Anträge einreichen, und das können ganz viele Beiräte nicht. Deswegen ist es auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr gute und auch eine Sonderstellung ein bisschen in Mannheim, wo tatsächlich der Migrationsbeirat ein großes Gewicht in der Kommunalpolitik, was die Themen Migration und Integration angeht, hat. Und wir werden auch tatsächlich immer mal wieder auch herangezogen, wenn es um Bildungsthemen geht, um Sicherheitsthemen geht und solche Belangen. Und die Funktion ist es, eine beratende Funktion. Deswegen, wir haben nicht eine Beschlussfähigkeit, also wir können ja nicht abstimmen. Aber wir sitzen auch in allen Ausschüssen, nicht nur im Integrationsausschuss, weil es ist in vielen anderen Kommunen beispielsweise, es verändert sich je nach Gemeinde, weil, wie ich gesagt habe, natürlich gibt es ein Gesetz, dass das Ganze ein bisschen über so eine Ordnung gibt. Aber allgemein ist die Gemeinde selbst eigentlich die Ausformulierung sozusagen dann oder die Ausführung darüber entscheidet.
Das heißt, ihr sitzt in verschiedenen Ausschüssen. Wie groß ist denn dieser Migrationsbeirat und welche Aufgaben übernehmt ihr dann auch, euch zu organisieren und diese politische Partizipation, die ihr mit dem Migrationsbeirat habt, die Möglichkeit, wie übt ihr die aus? So?
Also wir sind 20 insgesamt. Es ist in Mannheim mindestens laut der Geschäftsordnung auch paritätisch, also auf der Geschlechtsebene aufgeteilt, auch im Vorstand. Dann sind 2 Frauen und 2 Männer. Und wir teilen uns ein bisschen die ganzen Aufgaben auf. Also ich meine, wir haben bestimmte Aufgaben, die vom Vorstand hauptsächlich übernommen werden, wie zum Beispiel die Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt aber nicht nur, also alle Beiräten können, auch wenn sie direkt gefragt werden, beispielsweise dann auch ein Interview geben oder sich beteiligen. Allerdings ist es auch wichtig, dass wir uns untereinander absprechen, denn wir sollen ja auch als ein gesamtes Gremium wirken. Und da geht es ja nicht direkt dann um die eigene politische Meinung, sondern eigentlich von uns allen. Denn unsere Funktion ist es, ja, für die Kommunalpolitik eine Instanz zu sein, um Belangen, die eventuell auch ein bisschen schwierig sein können, so eine Instanz zu sein, die die Meinungen der MigrantInnen sozusagen vertritt. Und also, wie gesagt, wir sitzen in Ausschüssen, aber wir können auch beispielsweise zu Vorträgen eingeladen werden oder wir sitzen auch in unterschiedliche fakultative Gremien, die auch von der Stadtverwaltung beispielsweise ausgehen, wie zum Beispiel das Mannheimer Bündnis, das auch, wie sage ich das, dass es zum Teil auch von Demokratieleben gefördert ist und deswegen auch Gelder verteilt in der Gesellschaft. Also wir haben unterschiedliche Funktionen, wo wir auch ein bisschen mitsprechen können, wo auch Gelder verteilt werden, weil das ist, glaube ich, für die Partizipation auch unfassbar wichtig, wenn es um die Förderung von Vereinen beispielsweise geht, die auch auf dieses Geld auch dringend angewiesen sind.
Das heißt, ihr seid viel in den Ausschüssen unterwegs, seid aber auch vernetzt praktisch über das Mannheimer Bündnis und wahrscheinlich auch insgesamt mit AkteurInnen in der Stadtgesellschaft. Wie seid ihr denn in der Gemeinde verankert? Also habt ihr irgendwo auch einen Anknüpfungspunkt an die Verwaltung? Gibt's da auch Verknüpfungen?
Ja, wir haben eine Integrationsbeauftragung und da gibt es auch den Integrationsbeauftragten, den es in Mannheim gibt, plus eine, wie heißt das? Es ist eine Stelle, ist nicht eine Anlaufstelle, was ich suche, sondern eine Person, die für die Arbeit zuständig ist, die ganze Verwaltungsarbeit macht. Geschäftsstelle, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Genau. Also es gibt auf jeden Fall eine gesamte Geschäftsstelle, die auch für den Migrationsbeirat zuständig ist und uns unterstützt. Und die Integrationsbeauftragung hat aber auch eine Besonderheit, weil es hat so eine Schnittstelle zwischen Verwaltung und Politik, was sowieso eigentlich im Gemeinderat ja so ist. Aber der Integrationsbeauftragte ist auch der einzige Beauftragte, der auch einen eigenen Ausschuss hat. Und deswegen ist er meistens so eine Doppelfunktion. Okay. Und also das ist unsere wie nennt man das auf Deutsch? Mir fehlt das Wort, das ist so wie ein Umbrella, aber das ist nicht das Wort, was ich suche. Es ist Die.
Kein Schirm, kein Dach, ein Dach.
Ja, das ist so das Dach, wo wir uns dann irgendwie so hinwenden können, wenn wir auch ein bisschen Hilfe brauchen. Und vor allem die Integrationsbeauftragung hat ja unterschiedliche Funktionen, wie zum Beispiel auch das Migrationsforum voranzutreiben, wo da auch die migrantischen Selbstorganisationen gehört finden. Also, weil wir sind ja natürlich vernetzt, also als BeirätInnen, aber es ist ja auch wichtig, dass auf der Verwaltungsebene auch diese Instanz existiert und dass Belangen ja auch direkt an ihn gerichtet werden können.
Ja, und du hast jetzt schon gesagt, dass natürlich auch total wichtig ist, dass so Gelder verteilt werden können an Vereine oder eben an Aktivitäten. Habt ihr denn selbst auch finanzielle Mittel für was und für was habt ihr auch Geld, das ihr als Migrationsbeirat ausgeben könnt?
Wir haben ein Budget jährlich und das nutzen wir für unterschiedliche Zwecke. Also meines Wissens nach wurde dieses Jahr auch Teil der Gelder für die Klausurtagung, also für die für das Einführungswochenende sozusagen des gesamten Beirates verwendet. Oder auch wenn wir verreisen und zum Beispiel letztes Wochenende war ich in Freiburg für die LACA-Vollversammlung. Also die LACA ist das Landesverband der migrantischen, ist es nicht Selbstorganisationen, sondern ein Landesverband der kommunalen Migrantenvertretung in Baden-Württemberg. Und dafür geben wir auch Geld aus. Also wenn wir zum Beispiel dann die Bahn nehmen müssen und dahin gehen oder auch Übernachtungskosten. Was noch gemacht werden kann, das muss ich noch herausfinden. Ich bin ja noch ganz neu im Amt, deswegen weiß ich noch nicht so 100%. Ich weiß, dass die Beauftragung selbst auch Budget hat. Da habe ich aber noch keinen Einblick in, wie tatsächlich die Gelder ausgegeben werden. Das werde ich aber mit hoher Wahrscheinlichkeit in den kommenden Monaten schon herausfinden.
Ja, du hast jetzt so ein bisschen uns einen Überblick gegeben. Wie sieht der Migrationsbeirat aus? Wie setzt er sich zusammen? Vielleicht noch, also wie, du hast jetzt gesagt, du hast dich beworben und dann gibt es die Berufungskommission, die einen auswählt. Wie funktioniert das denn, dass man im Migrationsbeirat landet ganz konkret?
Also in diesem Prozess, in diesem Auswahlprozess wurden wir eingeladen, in einem World Café uns auszutauschen zu unterschiedlichen Themen. Und da waren wir, glaube ich, 40 Leute. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Es waren auf jeden Fall ganz, ganz viele Menschen. Natürlich auch mit der Berufungskommission. Ich glaube, da waren wir noch mehr. Und da hatten wir die Möglichkeit auch zu zeigen, wie wir argumentieren und wie wir uns positionieren können. Weil in diesem Amt ist es natürlich auch wichtig, auch der Politik auch etwas sagen zu können oder auch standhalten zu können, wenn es kontroversen Meinungen aufeinandertreffen und vor allem, wenn es, weiß ich nicht, vielleicht rassistische Kommentare geäußert werden innerhalb von einer Sitzung. Und da muss man auch sich gut, man muss ja gut argumentieren können, damit wir auch dieses Amt auch gut ausüben können. Vor allem je nachdem, welche Funktion man erfüllt innerhalb des Beirates. Ne? Also wir können ja auch unterschiedliche Stärken haben. Nicht jede Person muss wirklich rhetorisch super sein, sondern kann man ja auch ein bisschen so die Arbeit im Hintergrund laufen lassen oder Präsenz zeigen. Aber das ist eine der Sachen, die ich weiß, dass sie berücksichtigt haben. Natürlich auch, dass es auch kein mehr Extremismus beispielsweise dann auch mit reinkommt in die Migrationsbeiräte. Wie tatsächlich das aber gewertet wird, das kann ich nicht sagen, weil ich auf der Seite der Kommission ja nicht war, sondern eher auf der Ebene des Redens. In diesem Prozess sind wir dann informiert worden, wer nominiert wurde und wer nicht. Und es gibt aber so eine Nachrückerliste, wo auch noch Menschen dazukommen könnten, falls eine Person dann das Amt nicht für die Gesamtzeit, die für uns vorgesehen ist, auch das Amt weiterhin ausüben kann.
Ja, okay. Und wie würdest du, ich meine, du hast jetzt schon gesagt, du bist noch nicht so lange dabei, aber wie würdest du so den Einfluss des Migrationsrats einschätzen, so für die vielleicht auch kommunale Politik und für die Themen, die eben auch ja relevant sind für Personen mit Migrationsgeschichte?
Ich glaube, dass die Rolle schon ganz wichtig ist, vor allem weil es dadurch, dass es institutionalisiert ist und seit vielen Jahren besteht, wissen viele Vereine beispielsweise, dass es uns gibt und dass es sie auch Bedarfe an uns herantragen können.
Ah ja. Mhm.
Dasselbe auch mit diesen fakultativen Gremien, von denen ich vorhin ja auch gesprochen habe, wo wir auch sagen können, wir haben also mit dem Mannheimer Bündnis oder mit den Geldern von Demokratie leben, es wurden ja unterschiedliche Projekte schon finanziert, die nicht einen Migrationsbezug haben oder keinen Antidiskriminierungsbezug haben, obwohl das Mannheimer Bündnis hat ja mit Vielfalt zu tun, also es ist ja eigentlich schon das Hauptthema, aber wir können ein bisschen auch so lenken, in welche Richtung das auch gehen kann. Wir können aber auch symbolische Wahlen organisieren, was es auch in Mannheim auch immer mal wieder gibt, um eigentlich auch zu zeigen, es gibt ganz viele Menschen, die hier in Deutschland und in Mannheim leben und nicht das Wahlrecht haben. Und wir wollen aber symbolisch zeigen, wie sie wählen würden, wenn sie es tatsächlich täten. Also so ein Wahlverhalten auch so ein bisschen zu beobachten und auch den Menschen das Gefühl geben, dass es uns interessiert, welche Meinung sie vertreten und ja, ihnen vor allem auch die Möglichkeit geben zu sagen, ich darf ja wählen. Es ist ja wichtig auch, dass meine Stimme abgegeben wird, auch wenn sie natürlich dann nicht zählen wird auf der politischen Ebene so tatsächlich. Aber auf deiner symbolischen Seite, glaube ich, wird das in Mannheim auf jeden Fall ja ganz gut wertgeschätzt und auch angenommen.
Mhm. Mhm. Ja, danke für diese ganzen Einblicke so in die konkrete Arbeit als Migrationsbeirat auch auf so einer kommunalen oder städtischen Ebene. Ich würde jetzt gerne mit dir nochmal auf so eine Ebene höher rutschen sozusagen und noch über das Landesintegrationsgesetz sprechen. Wir haben ja in der Einführung schon gesagt, es gibt noch drei andere Bundesländer, die ein Landesintegrationsgesetz haben. Das sind Berlin, Bayern und NRW. Und in Baden-Württemberg heißt das ja Partizipations- und Integrationsgesetz. Und es gibt auch einen Policy Brief vom SVR, der so die vier Integrationsgesetze unter die Lupe genommen hat. Und der sagt zum Beispiel, ein Vergleich der vier bestehenden Gesetze macht deutlich, Landesintegrationsgesetze können eine kohärente, zielgerichtete und sachgerechte Politik im Bereich Integration fördern, indem sie Strukturen der Koordination und Mitwirkung verankern. Und da sind wir dann ja auch wieder beim Migrationsbeirat, der ja auch in dem baden-württembergischen PartIntG, was die schöne Abkürzung dieses Gesetzes ist, verankert ist. Und ich würde jetzt gerne mit dir noch über dieses Gesetz sprechen. Was ist das denn für ein Gesetz? Was steht da denn so drin? Was steht da auch vor allem zum Migrationsbeirat drin?
Also mit dem Gesetz verpflichtet sich das Land eigentlich diese kulturelle Eröffnung zu institutionalisieren und auch eine Grundlage zu geben für eine Verstetigung der Strukturen, die seit den 70er Jahren sehr unorganisiert oder ich sage es unorganisiert in der Form, dass es halt keine übergeordnete Ordnung gab. Ne? Also und deswegen in diesem Gesetz werden also erstmal Aufgaben des Landes festgelegt, also in Paragraph 5 beispielsweise. Da verpflichtet sich auch das Land dafür, sich in den Strukturen selbst der Verwaltung beispielsweise, sich gegen Rassismus oder Diskriminierung beteiligen, nicht, wie heißt das, sich
engagieren,
einzusetzen. Danke. Und es gibt einfach, und das ist vielleicht verbunden jetzt mit einem Zitat von einer Philosophin, die ich ganz gerne mag, die heißt Martha Nussbaum. In ihrem Buch zu Kosmopolitismus hat sie geschrieben, dass die Rechte der ersten Generation, die meistens so eine Religionsfreiheit und eine politische Freiheit mit sich bringt, müssen die Rechte der zweiten Generation auch mitgedacht werden. Und diese Rechte betreffen vielmehr eigentlich die wirtschaftliche und die soziale Rechte von diesen Bevölkerungsanteilen. Mhm. Und wenn wir uns anschauen, wie das Ganze historisch entstanden ist, dass es in den 70er Jahren auch die Thematiken hochkamen und der Bedarf von der Bevölkerung, die migrantisch ist, erkannt wurde, haben angefangen, also die Verwaltungsebenen, aber auch die Politik hat angefangen, tatsächlich Platz für die Religionsfreiheit zu machen und auch tatsächlich für die politische Freiheit, also tatsächlich diese partizipative Ebene, wo sie auch sich dann in Kommunen beteiligen konnten. Wenn ich aber das Ganze nicht verankere mit einem Gesetz, womit sich das Land oder auch der Bund dann sozusagen verpflichtet, auch tatsächlich finanzielle Mittel freizugeben, dann ist es eigentlich die Vollkommenheit der Anerkennung der Rechte von diesen Menschen nicht gegeben. Deswegen finde ich die Zeit auch so passend, weil mit diesem Gesetz bekennt sich erstmal das Land, also Baden-Württemberg, erstens als ein Migrationsland und auch, dass es notwendig ist, Mittel freizustellen für die Bedarfe, die diesen Themen mit sich bringen. Einerseits natürlich die Förderung von sprachlichen Kompetenzen beispielsweise, aber auch die Bekämpfung von Diskriminierung und von Rassismus, was auch ein ganz, ganz großes Problem in unserem Land weiterhin macht. Und dass es auch nur mit finanziellen Mitteln auch bekämpft werden können, weil wir brauchen Trainings, wir brauchen Vorträge, wir brauchen unterschiedliche Formate, die das Ganze auch herantragen. Und eine der Sachen, die mir sehr gefällt in diesem Gesetz, ist es, dass sich das Land auch verpflichtet, die Verwaltung selbst anzugehen und sagen, dass es auch die Verwaltung beispielsweise so Antidiskriminierungstraining erhält, so dass es auch innerhalb der Strukturen, die mit MigrantInnen oder mit Menschen mit Migrationshintergrund allgemein zu tun haben, wissen, wie sie mit Vielfalt umgehen können, aber wissen sie auch, wie sie mit den Denkweisen, die sie vererbt bekommen haben, umgehen können. Weil ich glaube, ganz oft ist es auch Diskriminierung mit Absicht, aber ganz oft ist es auch aufgrund von Unwissenheit. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und aber eigentlich auf deine Frage zurückzukommen, Andrea, wo ist der Migrationsbeirat verankert in dem Gesetz? Im Paragraph 13 werden alle Funktionen und Aufgaben sozusagen möglichen Aufgaben von Migrationsbeirat festgelegt. Ganz wichtig ist es aber eigentlich, dass in diesem Gesetz wird nirgendwo etwas wirklich festgeschrieben. Also es besteht die Möglichkeit, die Gemeinde kann anstoßen. Mhm. Es ist nicht verpflichtend. Es gibt aber den Rahmen vor, in dem es das sich entwickeln kann. Und dann die Gemeinde kann dann entscheiden, welche Rechte gebe ich dem Beirat. Mhm. Und deswegen meinte ich auch, in Mannheim haben wir wirklich eine Sonderstellung. Das ist super, dass wir sowohl reden können, als auch Anträge anreichen können. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich und seit 2017 auch erst in Mannheim möglich. Da wurde nämlich das Gesetz vollkommen umgesetzt. Und da erhielten wir alle Rechte, die wir heute im Migrationsbeirat haben. Und ich glaube, seit 2020 ist auch erst sitzen wir auch in alle Ausschüssen. Aha, also das gab davor auch nicht. Also der Migrationsbeirat gibt es ganz lange mit dem Integrationsausschuss. Das gibt es in allen Orten sozusagen, die Migrationsbeiräten gibt. Aber es heißt es nicht direkt, dass es sachkundige EinwohnerInnen gibt aus dem Migrationsbeirat für die unterschiedlichen Ausschüsse.
Mhm. Ja, ist interessant, dass es in Baden-Württemberg alles so ein bisschen unkonkret bleibt, würde ich mal sagen, im Gegensatz zu anderen Bundesländern, wo es konkreter festgeschrieben ist. Und ich würde noch gerne auf einen anderen Punkt kommen, der auch in dem Gesetz drinsteht, und das ist der Integrationsbericht, der alle 5 Jahre über das Gesetz quasi zu evaluieren sozusagen geschrieben werden soll. Da gab es ja 2020 einen Bericht und jetzt haben wir 2025, ergo wir sind in der 5-Jahres-Frist dieses Jahr, gibt es wieder einen Integrationsbericht. Kannst du dazu vielleicht noch was sagen?
Das kann ich nur ganz oberflächlich angehen, weil ja, gibt es einen und der wurde vom Sozialministerium letztes Jahr in Auftrag gegeben und wird vom EMSIS gerade auch vorbereitet. Ich bin auch Teil des Teams, aber ich kann noch nicht wirklich ganz viel darüber sagen. Wir sind gerade dabei, das Ganze anzugehen und im kommenden Jahr wahrscheinlich Sommer nächsten Jahres wird er veröffentlicht. Das liegt aber der Zeitpunkt, es liegt nicht an uns am Emser sozusagen, sondern wann das Ministerium tatsächlich dann das Ganze veröffentlicht.
Mhm. Ja. Ja, ja. Ja, danke für den kurzen Einblick. Wir laden dich dann einfach nochmal
sehr gerne
ein, würde ich sagen, wenn der Bericht veröffentlicht ist und du dann konkreter darüber sprechen kannst. Ja, ich würde sagen, es gibt jetzt noch die Möglichkeit, dass du jetzt am Ende vielleicht noch letzte Worte sprechen kannst. Also wir haben jetzt irgendwie einen großen Einblick in den Migrationsbeirat in Mannheim vor allen Dingen bekommen und auch deine Rolle darin und auch deine Schnittstelle, die du siehst zwischen Wissenschaft und dem Migrationsbeirat und deiner politischen und ehrenamtlichen Arbeit und haben jetzt noch kurz über das Landesintegrationsgesetz gesprochen. Aber vielleicht gibt es ja noch irgendwelche Aspekte, die du unbedingt noch loswerden möchtest und die bis jetzt keinen Platz hier gefunden haben.
Vielleicht mal ganz kurze Anmerkung, weil das hatten wir heute mehrmals auch schon besprochen, dass die unterschiedliche Gesetze, die es zu diesem Thema gibt, sich sehr unterscheiden und dass es aber auch, je nach Bundesland, wir auch sehen können, wie das Thema Migration und Integration gesehen wird. Weil in Bayern geht es nicht um die Aufgaben des Landes, weil das ist in Baden-Württemberg ein großen Teil, auch ein Paragraph, wo sich Baden-Württemberg auch bekennt und äußert dazu. In Bayern ist es ja vielmehr eigentlich, welche Aufgaben haben die Ausländer sozusagen. Und ich nutze den Begriff jetzt mit Absicht, um sich zu integrieren. Und deswegen geht es eigentlich eine Forderung auf der andere Perspektive. Und was mir sehr gut gefällt an Baden-Württemberg ist es, dass es wirklich ein Gespräch etabliert werden sollte. Und ich glaube, bei der Nennung der unterschiedlichen Länder, die es gibt, Hessen hat auch 2023 ein Gesetz verabschiedet zu diesem Thema. Und es heißt endlich auch, ich glaube, es heißt nicht genau PAD-INT-G, wie es in Baden-Württemberg und in Berlin heißt. Aber Hessen zeigt sich dann auch ganz, ganz offen für Migrationsthemen und sie stellen auch ein Budget zur Verfügung. Und ich glaube, das ist, was mir wirklich wichtig ist, zu betonen, dass vor allem, wenn wir über politische Partizipation sprechen oder Partizipation allgemein von Menschen, die wirklich weniger Rechte haben als Deutsche oder mindestens einen Mensch mit einem deutschen Pass, alle möglichen Hintergründe, die darunter fallen, dass wir darüber sprechen müssen, dass es nicht nur darum geht, ja, sie dürfen reden, sondern sie bekommen dann auch die Ressourcen, die sie brauchen, um die Themen voranzutreiben, die uns beschäftigen und die aber eigentlich der gesamte Gesellschaft zutreffen. Weil wenn wir von Diskriminierung betroffen sind, ist es ja nicht nur die Seite, die die Diskriminierung erhält, der betroffen ist, sondern auch die andere Seite, weil es geht so viel verloren, eigentlich in diese Vielfalt, die wir in dem Austausch haben könnten. Und dafür brauchen wir aber wirklich eine kulturelle Öffnung, dass es die Wertschätzung beider Seite da sein können, dass wir uns einerseits natürlich, ich bin Migrantin, ne? Also ich meine, ich wohne seit 14 Jahren in Deutschland und ich bin super dankbar für den Weg, den ich hier in Deutschland machen durfte bisher. Und ich weiß auch, dass ich mit hoher Wahrscheinlichkeit das, was ich hier geschafft habe, nicht in Uruguay hätte realisieren können in der Form. Aber ich weiß auch, dass nur deswegen darf ich dann keine Kritik äußern. Weil das ist, was ich glaube, ganz, ganz viele Menschen dann als Kritik erhalten, die sich dann politisch engagieren und etwas verändern wollen. Dass wir uns nur dankbar zeigen können und dass wir eigentlich, ja, so dass wir nicht meckern dürfen sozusagen. Und ich denke mir, man kann dankbar sein und genauso darauf zeigen, wo wir vielleicht durch meine Perspektive oder durch die Perspektive von anderen Menschen auch die Gesellschaft hier in Deutschland vorangetrieben werden kann. Und dass es auch gar nicht als Kritik wahrgenommen werden muss, sondern als ein Anstoßungspunkt und sagen, ja, das könnten wir gemeinsam angehen, wenn ihr meine Sichtweise auch berücksichtigt.
Das finde ich ist tatsächlich voll das schöne Schlusswort und ich glaube, das können wir auch einfach so stehen lassen und vielleicht ist das gerade auch in den Zeiten, ne, in denen wir uns jetzt befinden, wichtig, das auch nochmal so klar zu formulieren und diese politische Partizipation auch als wichtige Dimension einfach mitzudenken. Deswegen würde ich an der Stelle einfach sagen, liebe Andrea, ganz, ganz lieben Dank, dass du heute da warst und uns diese Einblicke gegeben hast in das Thema Migrationsbeiräte und Mannheim, aber auch darüber hinaus das eingeordnet hast. Ich danke dir, Melting Pot Andrea, fürs Mitmoderieren und euch da draußen fürs Zuhören. Ihr könnt uns mittlerweile auf LinkedIn folgen. Dort haben wir einen Incentim-Account. Macht das gerne und wir halten euch da auf dem Laufenden zum Podcast. Und dann wünsche ich euch allen jetzt noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.
Danke, Marina. Danke, Andrea.
Vielen Dank.
Ciao.
Tschüss. Tschüss.
Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Melting Pot – Migration im Dialog. Für mehr Informationen über die Arbeit unseres Netzwerkes und für Updates zum Podcast findet ihr uns auf Twitter unter @incentim. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.